Also ich weiß nicht genau leider, was das für Auszüge überhaupt sind, kann also in meinem Vortrag keinen Bezug darauf nehmen. Ich vermute, es sind Auszüge aus einem Entwurf dieses Referates, den ich im Juni in Wien gehalten habe. Ich glaube, Gábor Vlador hat ja eine Kopie mit nach Papa genommen. Dieser Entwurf ist mehr oder weniger identisch mit dem, was ich heute vortrage. Nur am Ende ist noch eine weitere Anmerkung hinzugefügt worden. Die europäische Dimension in den Briefen Calvins. Kurz vor seinem Tod sprach Calvin den Wunsch aus, seine Freunde mögen eine Auswahl aus seinen Briefen den reformierten Kirchen zugänglich machen. Tony Lane hat schon erwähnt, wie relativ zahlreich diese Briefe waren. Jean de Boudet, Laurent de Normandie und vor allem Charles de Janvier sammelten in Genf Autographen oder Kopien von Briefen Calvins an Adressaten in der Schweiz, Deutschland, Frankreich und England. Jean Villet, der schon in den letzten Jahren Calvins als sein Sekretär fungiert hatte, bereitete auch unter der Aufsicht Theodor Besas eine Sammlung lateinischer Briefe, die 1575 zusammen mit Besas Biografie Calvins veröffentlicht wurde. Die meisten anderen Briefe blieben drei Jahrhunderte lang unveröffentlicht und weitgehend unbekannt, bis im frühen 19. Jahrhundert die Aufmerksamkeit von einigen Calvin-Forschern auf sie gelenkt wurde und dadurch ihre Bedeutung als historische Quellen erkannt. Die erste größere Sammlung von diesen Briefen wurde dann im 19. Jahrhundert von dem französischen Calvin-Forscher Jules Bonnet in langjähriger Arbeit zusammengestellt. Bald darauf folgte auf Grundlage von Bonnet eine etwas größere Sammlung auf Englisch. Die englische Ausgabe enthielt ca. 650 Dokumente, listete aber viele weitere Briefe auf, die in der englischen Auswahl nicht veröffentlicht wurden. Später im 19. Jahrhundert erschien dann die viel ausführlichere Ausgabe der Werke Calvins im Corpus Reformatorum. Dort bringen die Bände 10.2 bis 20 im Thesaurus Epistolicus Calvinianus, eine Beschreibung, die irgendwie typisch ist für die sonore Ausdrucksweise des Corpus Reformatorum, insgesamt um 4.200 Briefe von, an oder auch über Calvin. Etwa die Hälfte oder etwas weniger stammt von Calvin selbst, teils auf Französisch, teils auf Latein. Teils noch als originale Handschrift erhalten, teils nur in Abschriften. Vor fast 100 Jahren veröffentlichte dann Rudolf Schwarz 759 Briefe Calvins in deutsche Übersetzung. Seine Sammlung ist also noch ausführlicher als die englische Ergänzung von Bonnet, wenngleich bei weitem nicht so ausführlich wie die des Corpus Reformatorum. Bei näherer Beschäftigung mit Schwarz stellt man allerdings fest, dass nicht alle Briefe für den heutigen Leser oder gar die heutige Calvin-Forschung gleich interessant oder ergiebig sind. Deswegen wird zurzeit eine kleinere Auswahl ebenfalls in deutscher Übersetzung vorbereitet, die im Rahmen der Calvin-Studienausgabe erscheinen soll. Ein Hauptkriterium für die Auswahl dieser Briefe ist, dass sie die ökumenischen und europäischen Dimensionen der Arbeit Calvins widerspiegeln sollen. Ich möchte also heute ein wenig über dieses Projekt bzw. über die Quellen, die dafür verwendet werden können, berichten. Soweit wir wissen, denn sehr viel ist erst nur spärlich dokumentiert, verbrachte Calvin sein Leben bis 1533 zwischen Noyon, Paris, Orléans und Bourges. Erst nach der Rektoratsrede von Nikolaus Kopp im Herbst 1533 fingen zuerst seine Wanderungen in Frankreich, aber bald danach auch Reisen ins Ausland an. Bekanntlich hat er in diesen Jahren sowohl Navarra wie auch Ferrara besucht und ließ sich eine Zeit lang in Basel nieder, wo er im August 1535 die Widmung seiner ersten Institutio, ein Jahr später in Druck erschienen, an Franz I. verfasste. Danach erfolgt im Frühjahr 1536 sein allerletzter Besuch in Frankreich. Ab Frühjahr 1536 war er bis zu seinem Lebensende nur im Ausland. 1536 bis 38 in Genf, 38 bis 41 in Straßburg und 41 bis zu seinem Tod 64 wieder in Genf. Durch diese ganze Zeit blieb er aber in mehreren Weisen mit seinem Heimatland sehr eng verbunden. In den Jahren vor 1541 können wir also eine langsam sich erweiternde Bekanntschaft und Beschäftigung Calvins mit der Welt außerhalb von Frankreich wahrnehmen. Einige Punkte dazu. Erstens die Bekanntschaft mit der Schwester Königs Franz I., Marguerite d'Angoulême, Königin von Navarra, hielt bis zu ihrem Tode an und wurde mit deren Tochter Jeanne d'Albret und ihrem Enkelsohn, dem späteren Heinrich IV. Von Frankreich, fortgesetzt. Der Austausch mit Renate de France, Herzogin von Ferrara, später wieder in Frankreich ansässig und übrigens auch Schwiegermutter des katholischen Duc de Guise, ein schwerwiegendes Problem, gerade für diese Frau mit ihrer Sympathie für die Reformation. Also diese Bekanntschaft dauerte bis zu Calvins Tod. Einer seiner letzten Briefe wurde ja an René de France adressiert. Die Beziehungen zu diesen hochrangigen Mitgliedern des französischen Königshauses spiegeln sich in Calvins Briefwechsel regelmäßig wider. Und man konnte auch zunehmend dann aus den späteren Jahren seine Verbindungen zu hochstehenden Mitgliedern des französischen Adels, wie vor allem Admiral de Coligny, nennen. Also das Erste, hochstehende Kreise in Frankreich. Zweitens, im vierten Kapitel der ersten Institutio hat Calvin schon zum Abendmahlstreit zwischen Wittenberg und Zürich deutlich Stellung genommen, und zwar in einer Weise, die programmatisch wurde für seine Anstrengungen in dieser Sache in den folgenden Jahrzehnten. Über den Konsensus Tigurinus von 1549 bis hin zum zweiten innerreformatorischen Abendmahlstreit. Neben den theologischen Traktaten Calvins zum Thema, einschließlich seiner letzten verzweifelten Antworten an Westphalen Thesusius, sind auch seine Briefe hier sehr aufschlussreich. Dann schon der ersten Genfer Zeit beginnt die Verbindung zu seinen späteren häufigsten Briefpartnern. Heinrich Bullinger in Zürich, Guillaume Farel in Neuchâtel und Pierre Viret in Lausanne. Sehr viel Persönliches und auch Vertrauliches ist praktisch nur in den Briefen an Viret und Farel zu finden. Zum Beispiel die bewegenden Briefe über den Tod seiner Frau Idelette an Farel und auch an Viret. Oder später sehr viel Informationen, fast Kriegsberichterstattung über die ersten Hugenottenkriege in Frankreich in Briefen an Bullinger. Mit allen drei, Bullinger, Farel und Calvin, täuscht sich Calvin auch über alle möglichen aktuellen theologischen, kirchlichen und auch politischen Themen aus. Viertens, von mindestens ebenso großer Bedeutung war dann in Straßburger Jahren Calvins Beteiligung an der Seite Martin Butzers an den Gesprächen in Frankfurt, Hagenau, Worms und Regensburg. Die weiteren Auseinandersetzungen mit Streitthemen der Reformation und später besonders mit dem Konzil von Trient bis etwa 1525, ab dem Zeitpunkt verliert Calvin überhaupt Interesse mehr an dem Konzil von Trient. Aber diese Auseinandersetzungen werfen hier schon ihre Schatten voraus. Aus dieser Zeit datiert auch Calvins enge, wenn nicht immer unkritische Freundschaft mit Melanchthon bis zu dessen Tode im Jahre 1560. Und dazu habe ich noch eine Anmerkung auf dieser Seite unten, Anmerkung 10. Schwarz bringt etwa 13 Briefe Calvins an Melanchthon, wovon viele Ermahnungen zu mehr Engagement und Entschiedenheit in verschiedensten Fragen enthalten. Gerade gegenüber seinen Freunden konnte Calvin manchmal sehr deutlich reden. Spätestens auch in diesen Jahren entwickelt sich Calvins Interesse für die Religionspolitik im Deutschen Reich sowie seine künftige Strategie, auf eine Allianz Frankreichs mit den deutschen evangelischen Fürsten hinzuzielen, die gleichzeitig die Lage der Evangelischen in Frankreich hätte erleichtern können. Also bis zu 1541 fängt Calvin an, ein großes Netzwerk von Verbindungen nach Italien, in der Schweiz, nach Deutschland, nicht nur nach Frankreich, zu entwickeln. Bis zu diesem Zeitpunkt, 1541, ist Calvin allerdings noch relativ jung und gehört noch nicht zur ersten Riege der europäischen Reformatoren. Auch Calvin musste klein anfangen und erst langsam wichtig werden. Er hat auch noch kein größeres kirchliches oder kirchenpolitisches Amt inne. In Genf war er 1548 nach eigener und allgemeiner Meinung kläglich gescheitert. In Straßburg war er Pfarrer einer französischen Flüchtlingsgemeinde, also ziemlich am Rande des Geschehens in Straßburg. Seine Fähigkeiten wurden aber langsam anerkannt. Dabei spielten wohl schon in der ersten Genfer Periode sein Auftreten Oktober 36 in der Lausanner Disputation und September 37 in der Berner Synode eine gewisse Rolle. Und in der Straßburger Zeit, neben seiner Beteiligung in den Religionsgesprächen, besonders seine Antwort in Sadoleto, die erste Auflage des Römerkommentars und seine kurze Abhandlung über das Abendmahl, jedenfalls unter Kennen, die da die Qualität dieses Mannes und seine Schreibfähigkeit mit Staunen wohl teilweise zur Kenntnis genommen haben. Erst aber nach der Rückkehr nach Genf und nach einigen Jahren harter Arbeit am Wiederaufbau der Genfer Kirche, an der Kirchenordnung, an der Einrichtung des Konsistoriums und nicht zuletzt an der Besetzung der Pfarrstellen mit fähigeren Personen, hat es sich sozusagen etabliert, seinen Stand befestigt, sich einen zunehmenden Ruf erworben und tritt allmählich als ein bedeutender Führer der oberdeutschen und schweizerischen Reformation hervor. Und ich verweise in dieser Anmerkung 11, wenn Sie ein bisschen nach oben, auf eine ausgezeichnete Doktorarbeit auf Englisch von Nefi, Calvin and the Consolidation of the Genevan Reformation, für mein Dafürhalten eins der besten Bücher zur Calvins Genfer Reformation überhaupt in den letzten 20 Jahren. Vor allem, weil Nefi nicht nur sozusagen das Innertheologische in Betracht zieht, sondern wirklich ein Bild malt von den echten Machtverhältnissen in Genf wie sie damals waren. Wer war mit wem verheiratet, verschwagert und so weiter. Wer schloss mit wem Geschäftsverträge. Wer hat Gerichtsprozesse geführt gegen wen und so weiter und so fort. Und daraus entsteht ein viel mehrdimensionales Bild vom wahrhaftigen Leben in Genf als in mancher allzu eng theologischer Abhandlung. Auch im Blick auf die Machtverhältnisse, wozu also nur lapidar zu sagen ist, Calvin war keineswegs so mächtig in Genf, wie immer wieder von verschiedenen Seiten unterstellt wird. Keineswegs. Aber, wie gesagt, er tritt allmählich als ein bedeutender Führer der oberdeutschen schweizerischen Reformation hervor. Und dieser Punkt wird ab circa 1545 erreicht. Jetzt denkt Calvin bewusst europäisch-strategisch und versucht, seine kirchenpolitischen Beziehungen in den verschiedenen Himmelsrichtungen zu entfalten. Das zeigt sich zum Beispiel 1545 in seiner Widmung der lateinischen Fassung des ursprünglich 1542 auf Französisch erschienenen Genfer Katechismus an, an die treuen Diener Christi, welche in Ostfriesland die reine Lehre des Evangeliums verkündigen. Obwohl Calvin eigentlich bis dahin recht wenig, genauer gesagt gar nichts mit Ostfriesland zu tun hatte, die prägenden Einflüsse dort stammten eher aus Zürich und der oberrheinischen Reformation. Es gibt auch Anzeichen dafür, dass die ostfriesischen Pfarrer nicht unbedingt begeistert waren, von Calvin diese pädagogische Hilfe mit in die Hand bekommen zu haben. Noch mehr und geografisch weiter ausholende Beispiele liefern die Widmungen seiner neutestamentlichen Kommentare. Und hier haben wir auf dieser und auf der nächsten Seite so eine kleine Tafel. Leider nicht alles auf einer Seite, aber ich hoffe, wir können meinen Ausführungen folgen. Hatte Calvin 1540 seinen ersten Kommentar, den Römerbrief, dem Basler Humanisten und Freund Simon Grineus gewidmet und einige der späteren auch anderen Freunden, befinden sich in der Gesamtliste seiner neutestamentlichen Kommentare ab 1545 doch Namen, die eindeutig aus reformationspolitischen Erwägungen ausgewählt wurden. Also gehen wir langsam durch. Kommentar, Erscheinungsjahr, Widmung. Römerbrief 1540, Simon Grineus. 1. Korintherbrief 1546 an den Sieur de Falais, damals einer der wichtigsten Vertreter des Reichsadels, der dann schon ein Refugium in Genf gesucht hatte und den Calvin einige Jahre umgarnt hatte. Diese Freundschaft ging allerdings zu Bruche nach dem Fall Bolzec. Bolzec war nämlich Hausarzt auch des Sieur de Falais und danach war die Freundschaft dahin. Mit einer Folge, die ich hier auch in der Anmerkung kommentiere. Der erste Korintherbrief wurde zuerst an den Sieur de Falais gewidmet, 10 Jahre später an Galeazzo Caraccioli. Die Angaben hier in eckigen Klammern, das ist die Anmerkung 12, wo Calvin in einer zweiten Ausgabe das Werk umgewidmet hat. Ähnliches erfuhr auch zum Beispiel der Genesis-Kommentar, 1544 den Herzogen von Sachsen gewidmet, erschienen 9 Jahre später im Pentateuch-Kommentar, dieser wiederum nun an den 10-jährigen Heinrich von Navarra adressiert. Calvin hatte ja inzwischen wohl erkannt, dass aus Sachsen nichts oder wenig Gutes zu erwarten wäre. Die Umwidmungen der Apostelgeschichte bzw. des ersten Korintherbriefes werden von Calvin selbst in der jeweils zweiten Ausgabe erklärt. Der Sieur de Falais, in den 1540er Jahren wohl der höchstrangige Vertreter des europäischen Adels, der sich in Genf angesiedelt hatte, hatte 1551 für seinen Hausarzt Hieronymus Bolzec in dessen Konflikt mit Calvin Partie ergriffen und verlor damit Calvins Gunst, obwohl vielleicht der Bruder vom Sieur de Falais weiterhin auch in Calvins Dienst tätig war. Die zweite Ausgabe wurde deswegen 10 Jahre später einem anderen prominenten Exulanten in Genf gewidmet, dem Italiener Galeazzo Caraccioli, Marchese di Vico, ein Mann, dessen verwandtschaftlichen Beziehungen bis in die Papstfamilie gereicht haben. Die Widmungen der Apostelgeschichte dem König und seinem Thronnachfolger in Dänemark hat Calvin auch zurückgenommen, nachdem die Dänen Herbst 1553 Jan Lasko und seine Refugianten aus der Exilgemeinde in London nicht erlaubten, in Dänemark Fuß zu fassen. Die Neuausgabe ging deswegen nicht mehr nach Skandinavien, sondern nach Polen, und zwar in dem Pfalzgrafen von Wilna, also heute Litauen. Also weiter durch die Liste. 2. Korintherbrief 1547 an Melchior Vollmar, bei dem Calvin zuerst Griechisch gelernt hatte. Dann 48 Brief an die Galater, Epheser, Philippa und Kolosser, an den Herzog Christoph von Württemberg. Württemberg war für Calvin wichtig, weil da die dominante Gruppe unter den Pfarrern lutherisch war und immer wieder versucht hat, die Reformierten in Montpellier unter Druck zu setzen. Und es gibt verschiedene Versuche Calvins, dann den Herzog Christoph zum Unterstützer der Reformierten zu gewinnen, was ihm nicht gelungen ist. Aber dann 1. und 2. Timotheusbrief 1548 an den Herzog von Somerset, an den Lord Protector von England. Ich komme auf dieses Thema zurück. Hebräerbrief 49, König Sigismund von Polen, darauf kommen wir auch zurück. Titusbrief 50, Farel und Pierre Viret, den zwei engsten Freunden in der Pfarrerschaft in der Schweiz. 1. Thessalonikerbrief 1551 an Mathurin Cordier, bei dem Calvin seine exzellenten Lateinkenntnisse gewonnen hatte im Collège in Paris. Später siedelte Cordier um, nicht nach Genf, wie Calvin wollte, aber nach Lausanne. 2. Thessalonikerbrief im gleichen Jahr, Benoit Textor, der war Calvins Hausarzt. Aber dann die katholischen Episteln, 1551 an König Edward VI. Von England, neu gewidmet, 8 Jahre später, an Königin Elisabeth I. von England. Dazu auch die Anmerkung 13, finde ich als Schotte amüsant. Elisabeth wollte doch das Geschenk nicht akzeptieren, weil sie wegen der Schrift von John Knox gegen die monströse Regiment von Frauen verärgert war. Die Schrift von Knox war allerdings nicht gegen sie gerichtet, sondern an ihre Halbschwester, die blutige Maria. John Knox hat später dann auch einige der goldenen Gedanken aus dieser Schrift in Schottland gegenüber Maria Stuart vertreten. Elisabeth hielt Calvin für verantwortlich für diese Schrift, was sie ja gar nicht war. Calvin versuchte darauf, sich in einem Schreiben an Lord Burghley zu verteidigen und zu erklären, ich bin im Grunde nicht dafür verantwortlich, was John Knox geschrieben hat. Er hat allerdings auch zu dieser Frage Regiment der Frauen selber Stellung genommen in einem früheren Brief. Und darin hat Calvin einfach lapidar erklärt, das entspricht eigentlich nicht der guten Schöpfungsordnung, dass eine Frau regiert. Aber wir leben nicht mehr in der guten Schöpfungsordnung. Und es gibt tatsächlich schon im Alten Testament einige Beispiele von Frauen, die sehr gute Regentinnen waren. Das ist typisch für die dialektisch und differenzierende Art, in der Calvin an viele heikle Fragen und Sachen heranging. Er ist keineswegs immer der Schwarz-Weiß-Denkende, an den es so häufig hingestellt wird. Sehr häufig ist Calvin der Mann, der wirklich versucht, alle Seiten eines Problems zu sehen und dann zu einer besonnenen, guten, klugen Lösung zu kommen. Auch im Blick zum Beispiel auf die Wirkungen des Genfer Konsistoriums. Aber kommen wir zurück zur Liste. Apostelgeschichte 1 und 2 an König Christian III. Von Dänemark und an den Prinz Friedrich von Dänemark, später dann an Herzog Nikolaus von Radziwill. Johannes Evangelium 53 an den Genfer Rat, Evangelien Harmonie 55 an den Frankfurter Rat. In Blick auf Frankfurt natürlich, das ist auch eine gewisse Drehscheibe für Hugenotten, Refugianten aus Frankreich. Die bekommen auch immer wieder in Frankfurt Schwierigkeiten. Calvin hier, will hier ein bisschen Abhilfe leisten. Also ab 1547 bis 1555 gibt es 14 Ausgaben von neutestamentlichen Kommentaren Calvins. Muss man sagen, ab 46, nicht bloß 47. Und nicht weniger als 8 werden solch eminenten Personen in Württemberg, England, Dänemark und Polen gewidmet. Damit deutet sich die Erweiterung von Calvins strategischer Perspektive an. Eine Erweiterung, die durch die Entwicklung und Verbreitung von Reformstrebungen in verschiedenen Teilen Europas angeregt wurde und seine bisherige, weitgehend auf Mitteleuropa und Frankreich konzentrierte Aufmerksamkeit ergänzte. Diese Erweiterung zeigt sich dann auch allgemein in seinem gesamten Briefwechsel. Ich finde nur, das Beispiel mit den neutestamentlichen Kommentaren ist schon ein vielsprechendes und vielseitiges Beispiel für die Art und Weise, wie sein Weitblick sich entwickelt hat. Während die Verbreitung Schweizer reformatorischen Gedankengutes in Böhmen, Polen und Ungarn, also Mittelosteuropa, weiterging, brachte das Jahr 1547 im Deutschen Reich den kaiserlichen Sieg im Schmalkaldischen Krieg. Eine Niederlage, herb genug für die Lutheraner, aber noch schwieriger in ihren Auswirkungen für die Vertreter der oberdeutschen, schweizerischen und französischen Reformation innerhalb des Deutschen Reiches. Immer wieder muss Calvin sich in den folgenden Jahren mit den Problemen von Exulantengemeinden beschäftigen, die teils innerlich zerstritten waren, teils unter Druck gesetzt wurden, sich dem Luthertum zu assimilieren, und verwendet sein ganzes diplomatisches Geschick, um das Beste aus solchen Situationen zu gewinnen. Und die zunehmend negative Haltung Calvins auch dem Luthertum gegenüber ist deutlich gegen diesen Hintergrund zu erklären. Später, Ende der 1550er Jahre, war es dann ermutigend für ihn, dass der Kurpfalz reformiert wurde, womit Heidelberg jedenfalls eine Zeit lang zu einer Hofburg calvinischer Theologie wurde. Das gleiche Jahr, 1547, brachte aber auch den Tod zwei der mächtigsten, seit 30 oder mehr Jahren regierenden Monarchen Europas, Franz I. von Frankreich und Heinrich VIII. Von England. Der Tod von Franz wirkte eher nachteilig für die französischen Hugenotten, da sein Sohn und Nachfolger Heinrich II. Als überzeugter und sogar unerbittlicher Verteidiger der alten Kirche sowie deren Verbindungen mit dem Thron die Verfolgung der Evangelischen eher intensivierte, was freilich eine stetige Ausbreitung der Hugenotten sowohl unter dem Volke wie unter den Adeligen nicht aufhalten konnte. Die daraus entstehenden Spannungen wurden dann nach Heinrichs Tod 1559 unter Regierung seiner minderjährigen Söhne und der Regentschaft ihrer Mutter Katharina de' Medici explosiv und führten schließlich zu den Hugenottenkriegen, wobei daneben gesagt, das weitgehend schlechte Image von Katharina de' Medici ist wohl weitgehend nicht verdient. Die arme Frau war in einer hoffnungslosen Situation in Frankreich. Im Blick auf die Machtverhältnisse hatte selber wenige Macht und hat wirklich krampfhaft versucht, die kommende Katastrophe zu vermeiden. Diese Lage führte dann schließlich zu den Hugenottenkriegen. Die ersten Kampfhandlungen hatte Calvin dann bis zu seinem Tod verfolgen können und ausführlich, wie schon angedeutet, vor allem an Bullinger darüber berichtet. Dieser französische Bezug in seinem Briefwechsel bleibt also bis zum Ende seines Lebens in seinen Briefen sehr zentral. Natürlich nicht nur in den Briefen, aber auch. In England brachte 1547 eine völlig andere, wenn auch im Laufe der folgenden Jahre sehr wechselhafte Situation, die mit Hinweis auf die drei nacheinander regierenden Kinder Heinrichs des VIII. Charakterisiert werden kann. Erstens, unter der Minoritätsregierung von Edward dem VI., 47 bis 53, beziehungsweise der Protektoren Somerset bis 50 und Northumberland 50 bis 53, war Erzbischof Cranmer von Canterbury eifrig bestrebt, auch mit Hilfe von Exulanten aus dem Festland wie Jan Alasco oder Martin Butzer, eine konsequentere Reformation der englischen Kirche durchzusetzen. Auch Calvin hat sich energisch dafür eingesetzt, nicht nur mit den oben erwähnten Kommentarwidmungen an Somerset oder an den König, sondern auch, dazu angespornt von Butzers Berichten, mit gezielten Vorschlägen zur Neugestaltung von Gottesdienst und theologischer Ausbildung. Der Ton seines Briefaustausches mit Edward und Somerset ist ausgesprochen persönlich warm und herzlich, obwohl Calvin sich nicht in der Lage sah, eine Einladung Cranmers zu einem evangelischen Konzil nach England anzunehmen. Dieses Konzil fand auch letztendlich nicht statt. Zweitens aber, nach dem Tod Edwards im Sommer 1553 folgte die Thronbesteigung von Maria, 53 bis 58, auch die blutige Maria genannt. Auf einem Schlag ändert sich die Lage. Exulanten aus Europa müssen England wieder verlassen, evangelische Bischöfe werden verhaftet und einige als Ketzer verbrannt, evangelische aus England ziehen in Scharen nach Europa aus. Auch Calvin verfolgt diese Entwicklung mit großer Sorge und Anteilnahme, wie andere europäische Reformatoren auch, fühlt sich aber demgegenüber eher hilflos. Also Calvins Briefe dazu sind voll von Seufzen und ach, das ist jämmerlich, was hat Gott uns dann überhaupt jetzt mit uns vor und so weiter. Nach einer Spaltung der englischen Exilgemeinde in Frankfurt zieht ein Teil, darunter auch John Knox, nach Genf, was für die spätere Verbreitung von Calvins Theologie in England und Schottland nicht ohne Bedeutung war. Schließlich drittens unter Elizabeth ab 58 wurde die Rekatholisierung wieder rückgängig gemacht. Aber die Elizabethan Settlement war wegen der Spannung zwischen den Hauptparteien, also hochkirchlich und eher kalvinistisch, nicht mehr so radikal oder eindeutig oberdeutsch-schweizerisch in ihrer Ausrichtung wie unter Eduard. Die Auseinandersetzungen betrafen aber weniger die dogmatische Theologie als Fragen der Liturgie, der Kirchenorganisation und der Beziehung zwischen Kirche und Kron. Die großen Auseinandersetzungen und die Entstehung der Puritaner als Low Church Party gegenüber den Hochkirchlichen gehören aber eher zum Zeitraum nach Calvins Tod. In Schottland dagegen führte John Knox mit Unterstützung des Adels, the Lords of the Congregation, eine weitergreifende calvinische Reformation durch, was Calvin auch aus der Ferne nicht ohne Sorge begleitete und beobachtete. Werfen wir zuletzt einen Blick nach Osten. Man könnte vielleicht erwarten, dass ich bei dieser Gelegenheit viel über Calvins Beziehung nach Ungarn sage. Tatsächlich aber gab es nicht sehr viel davon. Der große Durchbruch des calvinischen Kirchentums und der calvinischen Theologie in Ungarn kam eigentlich erst nach Calvins Tod. Das Gleiche gilt auch für die Niederlande. In Osteuropa waren eher Calvins Kontakte mit Polen am zahlreichsten. Er steht dort in Briefverbindung mit mehreren Personen und über mehrere Themen und ist anfänglich voller Hoffnung, eine durchgreifende Reformation in Polen unter Leitung der Mehrheit des Adels zu erleben. Es gibt aber einen Schatten, den ich hier in Erinnerung an die generelle Verbreitung von Unitarismus im Mittelosten Europas Mitte des 16. Jahrhunderts aufgreife. Vor allem machte Calvin sich in den letzten Jahren seines Lebens Sorgen, dass ein gewisser Giorgio Blandrata, ein italienischer Arzt, der vormals in Genf gewesen war, einen verderblichen theologischen Einfluss in Polen ausübte. Es ging dabei um Blandratas Neigung zur Position Servets samt Ablehnung der Trinitätslehre. Dabei war Blandrata nicht der Einzige, der diese Meinung hegte. In seiner Widmung des Kommentars zur Apostelgeschichte an Fürst Radziwill hatte Calvin sehr scharfe Einwendungen gegen Blandrata und seinen Kollegen Francisco Stancaro gemacht. War dann ziemlich entsetzt, als der Fürst ihm zwar für den Kommentar dankte und ein Geschenk überreichte, gleichzeitig aber ihn dazu aufforderte, sich mit Blandrata zu versöhnen. Calvin reagiert entsetzt. Nicht allein an den Fürsten Radziwill, sondern auch an die Pfarrer von Vilna und an Francisco Lismanino in Krakau. Alle neigten dazu, Blandrata für einen guten Kerl zu halten. Später allerdings haben sie ihn eher durchschaut. Schon 3 Jahre vorher reagierte Calvin auf einen ähnlichen Aufruf zur Toleranz im Falle Blandrata von Nikolaus Zurkinden in Bern. Mit einer Darstellung des Benehmens und der Behandlung Blandratas in Genf, als er dort in der italienischen Gemeinde weilte. Sieh, da kommt jetzt Giorgio Blandrata zu dir. Die Angeberei dieses dir unbekannten Menschen wird gleich zu einem neuen Vorwurf gegen mich. Dieser Narr Blandrata fällt mir nun schon ein ganzes Jahr zur Last und er wolle mich dazu, seine wahnwitzigen, gottlosen Ideen, von denen ich ihn abzubringen suchte, nicht so sehr verletzte wie durch seine Unredlichkeit, so habe ich ihn doch stets persönlich angehört und mit ihm gesprochen. Ich habe auch mehrere Stunden nacheinander noch mehr darauf verwandt, ihn zu beruhigen und nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich suchte, ihn zu belehren. Weil er sein Gift heimlich unter seinen Landsleuten ausbreitete, konnten schließlich Pfarrer und Presbyterium dies nicht länger ertragen. So legte ich mich auch ins Mittel und nahm seine Bosheit so ruhig hin, dass ich ihm sogar schändliche Verleumdungen vergab, deren er vor der ganzen italienischen Gemeinde offenkundig überführt wurde. Ich weiß, dass meine Nachsicht von meinen Kollegen und fast allen Italienern nicht gebilligt wurde. Obwohl ich ihm aber gesagt hatte, er könnte guten Mutes und ruhig sein und ihm sogar fest versprochen hatte, ich wolle dafür sorgen, dass man ihn in Ruhe lasse, so trieb ihn doch sein böses Gewissen unaufhörlich um und brachte ihn schließlich zum Fall. Es kam einer der Syndics eines Tages, ein Jurist, den du vielleicht in Bern einmal gesehen hast, in die Vorlesung, wie gewöhnlich begleitet von einem Amtsdiener. Da ergriff dem Blandrata irgendein böser Verdacht und er machte sich eilends davon. Ich bilde mir ein, Blandrata hätte sich dann durch das Fenster herabgesetzt, um die, wie er meinte, drohende Verhaftung zu entkommen. Er ging dann nach Osten. Offensichtlich klafften Calvins Darstellung und die Wahrnehmung und jedenfalls einige andere weit auseinander. Interessant ist allerdings zu beobachten, selbst ein paar Jahre nach dem Feuertod von Servet gab es noch Leute in Genf, die, wenn oft nur verdeckt, eine ähnliche Position vertreten konnten und nicht dafür sofort ins Gefängnis oder Schlimmere geliefert wurden. Auch in dieser Hinsicht eine kleine, aber vielleicht nötige Korrektur des gängigen Calvin-Bildes. Und dann in der neuen Anmerkung, die, glaube ich, nicht in diesem Text steht, man vergleiche auch die Fälle von Gianpaolo Alciato und Valentino Gentile, erwähnt von Calvin in einem Brief an den Marchese de Vico, derzeit in Italien. Beide sind in Genf mit dem Leben davon gekommen. Allerdings wurde Gentile später in der Berner Jurisdiktion, nicht in Genf, hingerichtet. Und Hinweis zu diesen Informationen. Und dann meine letzte Anmerkung. Es mag überraschen, dass ich hier nichts über die Niederlande referiert habe. Nicht zuletzt angesichts der auffälligen Prominenz des holländischen Calvinismus in der aktuellen Ausstellung in Berlin. Aber die breite Calvinisierung der nördlichen Niederlande erfolgte erst in der Generation nach Calvins Tod. Die Niederlande spielen in Calvins Briefen eher als Hort der Libertinen eine Rolle. Zum Beispiel der Brief an die Königin von Navarra, Schwarz Nummer 130. Calvin war selbstverständlich über die dortige Lage informiert, aber es gibt nur wenige Briefe an oder über die Niederlande. Einer davon ist in Schwarz, an Pfarrer Mensu Popius in Maastricht, 1559. Es gibt auch einen Brief an die französische Gemeinde in Antwerpen vom Jahr 1556. Aber die große Explosion von Calvinismus in den Niederlanden erfolgt erst später. Und es folgt dann natürlich auch ein blutiger Bürgerkrieg und so weiter, bis nach der Ermordung von Wilhelm dem Schweiger die Mehrheit der nördlichen Niederlanden doch tatsächlich reformiert wurden. Aber das gehört wirklich, wie in Ungarn eigentlich, auch zur Generation nach dem Tod Calvins und nicht zu Calvins Lebzeiten. Calvin ist also sehr wichtig für diese Entwicklungen, aber die gehen über seine Lebenszeit hinaus. So, das war es. Ich bedanke mich für Ihre Geduld und hoffe, dass das einigermaßen doch verständlich war.